Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt einen großen Aufreger in der deutschen Literaturlandschaft. Ein neuer PEN soll gegründet werden. Ein neuer dritter Ableger des Internationalen Schriftstellerverbandes mit Deutschlandbezug. PEN Berlin soll er heißen. Und hier erklärt die Schriftstellerin Eva Menasse, wer da zusammenkommt.
Die Liste der über 200 GründungsmitgliederInnen anschauen, dann sehen Sie Stimmen und Intellektuelle aller politischen Lager, aller Weltanschauungen. Da sind Linke, eher Rechtere drauf, Universalisten, Leute, denen Identitätspolitik wichtig ist. Und alle die haben aber jetzt verstanden, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt und der ist über alle internen Querelen hinweg dieses Schriftstellersein in unserem zum Glück friedlichen und reichen Deutschland.
Eva Menasse, mit ihr haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über den neuen PEN Berlin gesprochen. Und da ist ja nun interessant, was die schon existierenden PENs sagen zu dieser Neugründung. Ist das Konkurrenz? Ist das Verstärkung? Über die sogenannte Identitätspolitik wird schon seit längerer Zeit gestritten, bei uns sehr engagiert gestritten. In diesen Streit greift jetzt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann ein mit einem Buch, das besonders die Situation in der Wissenschaft in den Blick nimmt. Das Buch hat den Titel »Die neue Schweigespirale, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt«. Und darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Ackermann. Seien Sie herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ihr Buch, das ist erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt in einem Wissenschaftsverlag. Also vom Charakter her ist es eine Streitschrift, würde ich sagen, oder? Weil Sie da ganz energisch Stellung beziehen gegen Identitätspolitik und ihre Auswirkungen an den Universitäten. Also ist das Buch als Streitschrift gemeint?
Nein, eigentlich nicht. Aber natürlich möchte ich mit diesem Buch in die aktuellen Debatten eingreifen. Das Buch ist entstanden auf der Grundlage eines dreijährigen Forschungsprojektes über die Politisierung der Wissenschaft, vor allen Dingen der Sozialwissenschaften, Kultur- und Geisteswissenschaften und die Verschränkung. Was passiert an den Hochschulen, was passiert in gesellschaftlichen Debatten, welche neuen Ideen setzen sich durch, wer transportiert diese Ideen, sind es Ideologien, sind es Ideen, wie knüpfen sie an andere Ideen, andere Denktraditionen, die länger zurückliegen und warum gewinnen sie solchen Einfluss und welche praktischen Folgen haben sie. Also so gesehen ist es keine polemische Streitschrift, in dem ich einfach nur Position beziehe gegen dieses oder jenes, sondern es ist ein Versuch zu rekonstruieren, was passiert eigentlich da? Was ist diese Cancel Culture? Wodurch ist sie angetrieben? Was sind die Gründe und welche Folgen hat das nun gesellschaftlich und für jeden von uns?
Bevor wir weiterreden, vielleicht sollten wir uns erstmal einigen, was wir überhaupt meinen mit Identitätspolitik, weil das ist der zentrale Begriff, um den Ihr Buch ja kreist. Es gibt eine schön knappe Definition für Identitätspolitik. Emanzipatorische Bewegung diskriminierter sozialer Gruppen. Könnten Sie damit arbeiten? Wäre das so eine schöne Definition von Identitätspolitik?
Ja, so begann die Identitätspolitik und auch diese Entwicklung, wann begann es, das begann schon in den 80er Jahren in den USA mit der sogenannten Affirmative Action, dass ganz gezielt und bewusst gesellschaftliche Minderheiten ethnischer Art, religiöser Art, sexueller Art und so weiter in den Blick genommen worden sind, viel Gelder dafür locker gemacht wurden, gerade an den Hochschulen, dass diese Minderheiten sich selbst beforschen, dass sie sichtbar werden und so weiter und so fort. Also dieser Grundimpuls, sich zu emanzipieren, Gerechtigkeitslücken aufzuzeigen, der ist eigentlich sehr klug und gut gewesen. Aber im Verlauf der Jahrzehnte hat sich daraus eine Identitätspolitik entwickelt, die weniger sich tatsächlich an die gesamte Gesellschaft richtet, sondern Gruppenpartikularitäten eigentlich festzurrt und Opferkollektive sozusagen stark macht, die sich als Opfer gegenüber der weißen, vornehmlich männlichen Tätergesellschaft sehen. Und da müssen wir natürlich schauen, was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Und dem versuche ich in dem Buch nachzugehen, diesen verschiedenen Schritten. Warum wird plötzlich aus einem emanzipatorischen Ansatz und der völlig berechtigt sozusagen politisch wie an den Hochschulen in Gang kam, warum wird da plötzlich etwas Ideologisches daraus, was so sehr große spalterische Tendenzen hat und Spaltungspotenzial für die Gesamtgesellschaft entwickelt.
Was meinen Sie zum Beispiel damit, wenn Sie jetzt sagen, dass daraus ein Spaltungspotenzial für die Gesamtgesellschaft sich entwickelt, aus diesen, wie Sie ja auch sagen, im Grunde berechtigten Bestrebungen diskriminierter sozialer Gruppen?
Naja, also wenn Gruppen an der Hochschule der Meinung sind, dass weiße Männer überhaupt nichts mehr zu sagen haben, die ganzen Curricula verändern wollen, den wissenschaftlichen Kanon verändern wollen und davon ausgehen, dass die Gesellschaft und damit auch die Universität strukturell rassistisch ist und systemisch rassistisch ist und deshalb also vornehmlich weiße Männer das Rederecht eigentlich verwirkt haben aufgrund der Schuld der Kolonialgeschichte, und da greifen sie Jahrhunderte zurück, öffnet das nicht den Debattenraum und macht auch nicht jetzt eine sehr wohl kritische Betrachtung auch bisheriger Geschichtsschreibung möglich, sondern wird ideologisch, und dann dürfen bestimmte Leute eben nicht mehr reden, weil sie eben weiß und männlich sind. Also das wird dann irgendwann absurd.
Sind denn nicht bis heute nach wie vor die Mehrheit der Professoren weiß und männlich an unseren Universitäten? Also diese Gefahr, die Sie da an die Wand malen, dass weiße Männer zum Schweigen verurteilt werden, besteht die denn tatsächlich? Können Sie das nachweisen?
Es geht darum, wie man damit umgeht. Natürlich bin ich der Meinung, dass auch, ich bin selbst in der Frauenbewegung aktiv gewesen und in der Frauenforschung, das ist ja so eine quasi Blaupause für die anderen sozialen Bewegungen gewesen, die dann später entstanden, auch die LGBT und Q-Bewegung und so weiter und so fort, dass man auf Lücken aufmerksam macht, auch in der Geschichtsschreibung. Und durchaus am Anfang auch Förderprogramme in Gang bringt, finde ich richtig. Aber wenn sozusagen damit der gesamte wissenschaftliche Kanon seit der Aufklärung radikal in Frage gestellt wird, vor allem sozusagen die universalistischen Prinzipien, die nun auch in den Menschenrechten gründen und darin, dass alle Menschen vor dem Recht gleich sind, gerade unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Religion, wie das Martin Luther King nun auch immer betont hat in der Bürgerrechtsbewegung, wenn das radikal in Frage gestellt wird und die bisher praktizierte Wissenschaft generell als Lüge und Unwahrheit und ein Machtinstrument der weißen Mehrheit dargestellt wird und Wissenschaft überhaupt nicht mehr sozusagen debattiert wird, dann wird es problematisch.
Das hat mich in der Tat, was Sie gerade auch ansprechen, erstaunt an Ihrem Buch, weil Sie, so habe ich das gelesen, die Wissenschaftsgeschichte und überhaupt die Geschichte der westlichen Zivilisation so als reine Fortschrittsgeschichte ansprechen und dabei unter den Tisch fallen lassen, dass ja Selbstkritik doch immer dazugehört und auch die eigenen Prinzipien in Frage zu stellen, immer zur Definition der Aufklärung auch dazugehört hat. Warum wollen Sie das nicht mit in den Blick nehmen für das Buch?
Selbstkritik ist natürlich sogar Motor für unsere ganze Entwicklung gewesen, wie das auch Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung getan haben. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber wenn der Fokus darauf gerichtet ist, dass Vernunft ein einziges Konstrukt männlicher, weißer Herrschaft ist, auch die Meinungsfreiheit ein bürgerliches Konstrukt dieser Herrschaft und deshalb nicht gelten würde, wie das zum Teil behauptet wird, vor allen Dingen in den postkolonialen Theorien, dann haben wir ja überhaupt keine gemeinsame Grundlage mehr und einen Referenzrahmen, auf den wir uns überhaupt beziehen können. Also Selbstkritik ist ja nun gerade Bestandteil unserer Wissenschaftsgeschichte, aber man muss Obacht geben, dass man sozusagen das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet.
Ihr Buch heißt ja nun Die neue Schweigespirale im Haupttitel. Diesen Begriff der Schweigespirale, den hat die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann entwickelt in den 70er Jahren. Heißt so sinngemäß etwa, viele Menschen bekennen sich nur dann öffentlich zu ihrer Meinung, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Meinung auch passt, so ins allgemeine Meinungsklima. Was ist denn jetzt neu und anders an der Schweigespirale, die Sie heute beobachten und die Sie da eben in den Titel Ihres Buches gesetzt haben?
Ich fand das eine sehr kluge Dynamik, die Nölle-Neumann 1980 da beschrieben hat. Allerdings hat sich mit unserem gesamten Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Digitalisierung natürlich die Lage noch mal ganz anders entwickelt und verschärft. Also dieses Prinzip des Konformitätsdrucks, das ist ja eigentlich das moderne Wort dafür, lieber zu schweigen, um zu gefallen, um opportun zu sein, als aufzufallen und damit dann etwa an den Rand gedrängt oder gar geächtet zu werden. Dieses Problem sehen wir ja nun ganz krass in der sogenannten Cancel Culture und diesen Kulturkämpfen, die entstanden sind, wenn eine Meinung, die nicht geteilt wird, so attackiert wird, dass die Leute unter Druck geraten und sich dafür entschuldigen und schweigen, also gecancelt sozusagen aus dem öffentlichen Raum getilgt werden sollen. Und mit den sozialen Netzwerken ist diese Dynamik natürlich nochmal eine ganz andere geworden und hat sich in einer Weise radikalisiert, die uns natürlich sehr zu denken geben muss.
Jetzt schauen Sie sich ja auch an, was passiert an den Universitäten, auch wenn solche Dinge passieren, also wenn Redner zum Beispiel wieder ausgeladen werden oder Veranstaltungen massiv gestört werden. Das ist ja alles passiert in diversen Fällen. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, jetzt auch dagegen anzugehen, was Sie da kritisieren als Auswirkungen der Identitätspolitik?
Öffnung des Debattenraums. Also wir haben ja nicht nur das Problem von spektakulären Ausladungen, sondern wir haben auch eine Form von bisschen Selbstzensur, aber eben auch diesen Konformitätsdruck, gerade an den Hochschulen, aber eben nicht nur in den Hochschulen, durchaus im öffentlichen Raum, in verschiedensten gesellschaftlichen Institutionen, in Unternehmen im Übrigen auch. Dass wir aber gerade an der Hochschule diese besorgniserregende Entwicklung haben, dass Safe Spaces entstehen, in dem sozusagen Gruppen unter sich nur noch reden. Also die Vorläufer können wir natürlich da in den USA beobachten, dass sozusagen Opfergruppen unter sich bleiben, also Colored People unter sich bleiben, bestimmte Queergruppen unter sich bleiben und sich abschotten gegenüber der so titulierten Mehrheitsgesellschaft und nur noch unter sich reden. Und dann entstehen natürlich Blasen, so wie wir das auch im Netz beobachten. Und das passiert eben auch immer stärker im akademischen Raum. Und gerade dort.
Jetzt hatte ich ja gefragt, was Sie dagegen vorschlagen würden.
Ja, wir müssen die Debatte öffnen. Also es kann jetzt nicht darum gehen, dass normativ bestimmte Prinzipien einfach durchgesetzt werden, also im Sinne dieser Politisierung der Wissenschaft, sondern das muss selbstreflexiv sein. Man muss sich anschauen, wie normativ geht denn überhaupt diese Wissenschaft vor, mit welchen Prämissen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wieder ein Wettbewerb der Ideen da ist, dass wir wissenschaftlichen Pluralismus praktizieren. Pluralismus in Forschungsfragen, in Methoden und so weiter. Und natürlich vor allen Dingen in der Debattenkultur. Die Studenten und Studentinnen müssen lernen, tatsächlich zu debattieren. Dafür ist ja auch kaum Raum nach der Bologna-Reform und mit der Rücknahme der Präsenzuniversität in vielen Bereichen, gerade in der Corona-Zeit, hat es natürlich fatale Folgen gehabt.
Das sagt Ulrike Ackermann. Ihr Buch heißt Die neue Schweigespirale, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt. Erschienen ist das Buch bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt mit 176 Seiten. Frau Ackermann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Straßenkritik.
Ich bin Anton Reiland. Ich wohne in Berlin, Neukölln, der Wüstenplaneten Frank Herbert.
Es ist ein Science-Fiction-Roman, in dem es darum geht, dass ein Junge quasi mit seiner Familie auf einen anderen Planeten reist, auf einen Wüstenplaneten, wo halt Wasser die überlebenswichtigste Ressource ist, die es gibt, und das quasi das Wasser alles bestimmt am Ende. Ursprünglich sind es Menschen, kommen alle von der Erde, aber es ist extrem lang her und Erde ist sowas, was so überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Und auf dem Planeten gibt es halt eine Gruppe, die dort schon seit langer Zeit lebt, die sich quasi mit dem Wüstenleben direkt angepasst haben, die Fremen. Und es geht immer um den Zusammenleben zwischen diesen und den Handel und die Beziehungen. Mich fasziniert an dem Thema allgemein einfach so diese Möglichkeit, wie es in Zukunft aussehen könnte, wie die Menschheit sich weiterentwickelt, was irgendwann mal passiert. Und es ist halt eine Unterhaltung an sich und auch einfach schöne Zeit gehabt zu haben mit dem Buch. Und es ist sehr schön.
Also Anton Reinland liest in Berlin-Neukölln den Roman Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Da gibt es eine Ausgabe beim Heine Verlag, eine Taschenbuchausgabe mit 880 Seiten. 10 Euro ist da der Preis. Sie haben wahrscheinlich gehört vom großen Krach bei der jüngsten Tagung des PEN Deutschland. Da gab es heftigste Vorwürfe des einen Lagers gegen das andere. Am Ende ist der PEN-Präsident Dennis Yücel nach wenigen Monaten im Amt zurückgetreten und hat danach den PEN Deutschland als Bratwurstbude beschimpft. In der Folge dieser Selbstzerlegung wollen 232 Autorinnen und Autoren jetzt ein neues PEN-Zentrum gründen. PEN Berlin soll das heißen und am Freitag soll die Gründung sein. Das wäre dann das dritte PEN-Zentrum mit Deutschlandbezug, denn neben dem PEN Deutschland gibt es auch noch das PEN-Zentrum für deutschsprachige Autoren im Ausland. Und dort ist der Schriftsteller und Kritiker Marco Martin Mitglied. Guten Tag, Herr Martin.
Ja, guten Tag.
Wie sehen Sie das denn? Braucht es noch ein drittes deutsches PEN-Zentrum?
Ja, ich muss ehrlich sagen, als jemand, der mit Vereinen, Parteien, Strukturen, Institutionen sowieso immer ein klein wenig fremdelt, dachte ich am Anfang, ja, warum nicht? Why not? Kann man, aber muss man vielleicht nicht. Ich habe mich dann in den letzten Tagen allerdings damit beschäftigt und muss sagen, hier entsteht wirklich etwas Neues. Und zwar nicht als Ausschlitteritis. Es geht ja hier nicht um die Gründung einer neuen K-Gruppe. Wir sind ja nicht mehr in den 70er Jahren, sondern als etwas Zusätzliches. Es gibt ja auch die Möglichkeit von Doppelmitgliedschaften. Und von da an finde ich es so, wie der Westdeutsche PEN in Darmstadt erstarrt ist, dass das neue PEN-Zentrum in Berlin wirklich eine Chance sein könnte. Mhm. Und ich sehe jetzt, es ist auch nicht als Konkurrenzveranstaltung zu dem PEN-Club, zu dem Auslands-PEN, dem ehemaligen Exil-PEN.
Und was sagen Sie jetzt da als Beobachter von außen, wenn Sie sagen, dass da etwas Neues entstehen könnte? Was wäre das Neue jetzt bei diesem PEN Berlin?
Was neu ist, ist vor allen Dingen dieser Impetus und diese Energie, Hilfe zu leisten, Öffentlichkeit darzustellen, Öffentlichkeit herzustellen für verfolgte Kollegen und Kolleginnen. Und für die Leute, die jetzt oder für die Zuhörer und Zuhörerinnen am jetzt vor dem Radio, die vielleicht glauben, es geht jetzt hier um Vereinsmeierei, würde ich doch darauf nochmal insistieren wollen, dass es auch für unseren PEN oder in dem ich Mitglied bin, den Auslands-PEN und offensichtlich ja auch für den neu zu gründenden Berlin-PEN ganz wichtig ist, zu helfen, Autoren, die bedroht sind in autoritären Staaten, die sich dafür einzusetzen, dass sie freigelassen werden, dass sie in sichere Länder kommen und dass sie hier Öffentlichkeit finden. Und als Dennis Yücel hat das mal als NGO für Menschenrechte bezeichnet und das finde ich eine gute Idee.
Aber das ist doch auch die Aufgabe des PEN Deutschland, der unterstützt doch auch die zentralen Programme Writers in Prison und Writers in Exile. Das ist doch auch dessen Hauptaufgabe oder etwa nicht?
Schon. Ich bin da natürlich nicht Mitglied und bin auch nicht in alle Interna eingeweiht, nicht im geringsten. Aber das, was an die Öffentlichkeit geraten ist, an Disput, zeigt doch oder lässt der Vermutung Raum, dass im PEN-Zentrum in Darmstadt das vielleicht nicht so effektiv und nicht so öffentlichkeitswirksam geschieht, wie es geschehen könnte und wie es vielleicht auch dieser oder wie es mit Sicherheit der PEN Berlin dann anstrebt.
Wie sehen Sie denn das mögliche Verhältnis dann zwischen Ihrem Auslandspen, also Ihrem, sage ich jetzt, weil Sie da Mitglied sind, und diesem neuen Pen Berlin? Es heißt interessanterweise in der Presseerklärung des Pen Berlin, wie gesagt, am Freitag soll die Gründung stattfinden, dass in diesem neuen und diversen Pen auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftstellerinnen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden sollen. Das klingt fast, als wenn es da auch Überschneidungen geben könnte zu Ihrem Auslandspen, was vielleicht ja auch den Weg ebnet zu einer Zusammenführung der beiden Organisationen. Wäre das vorstellbar?
Für mich wäre das vorstellbar, aber das entscheide ich ja nicht selbst. Doppelmitgliedschaften sind möglich. Ich möchte aber jetzt trotzdem nochmal auf die Geschichte des ehemaligen Exilpens rekurrieren, der sich 1934 konstituiert hat, in Abgrenzung zum gleichgeschalteten deutschen Pen unter der Nazizeit und der dann in den Jahren, auch nach dem Krieg, sich natürlich als Auslandspen, nicht mehr als Exilpen, als Auslandspen, auch eine etwas andere Perspektive, einer kritischeren Perspektive auf diese Bundesrepublik befleißigt hat. Und es gab dann vor 30 Jahren, Mitte der 90er Jahre, schon mal einen großen Clash im westdeutschen Pen-Zentrum als übrigens unter der Ägide des ungeheuer selbstgerechten Gerd Heidenreich, der auch heute wieder einer der Intriganten gegen Denis Hitschell war, als dort im westdeutschen Pen die Ostpen-Mitglieder en bloc übernommen werden sollten, in Ignoranz der Tatsache, dass der DDR-Pen natürlich eine Organisation war, die permanent gegen ihre eigenen Statuten verstoßen hat, indem sie Schriftstellern in Not eben nicht beigestanden hat. Und zu dieser Zeit waren dann Autoren wie Hertha Müller oder Peter Schneider oder Hans-Christoph Buch, Hans-Jochen Schädlich, Rainer Kunze, Günter Kunert auch davon überzeugt, dass dieser, schon damals überzeugt, dass dieser westdeutsche Pen so erstarrt ist, und sie sind dann zum Auslandspen gewechselt. Das sind, ich wiederhole es nochmal, alles keine klein literarische Kaninchenzüchter Affären, sondern es geht hier schon ums Eingemachte. Sind wir treu und auch offensiv für die Verteidigung des freien Wortes und der demokratischen Werte, oder wird hier irgendwelches organisatorisches Klein-Klein durchgezogen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage.
Das sagt Marco Martin vom Pen-Zentrum für deutschsprachige Autoren im Ausland. Wir haben gesprochen aus Anlass der Gründung des neuen Pen Berlin. Am Freitag soll sich der konstituieren. Herzlichen Dank, Herr Martin.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Fluss ist eine Wunde voller Fische, so heißt der erste Roman von Lorena Salazar. Das ist eine Schriftstellerin aus Kolumbien. 1992 wurde sie in Medellin geboren, und ihren Roman hat die Kritikerin Olga Hochweiß für uns gelesen. Hallo, willkommen.
Guten Tag.
Ist das denn ein realer Fluss, der Fluss hier als Wunde voller Fische aus dem Romantitel?
Ja, ein ganz konkreter Fluss ist gemeint, und er spielt auch eine Hauptrolle im Roman. Es ist der Atrato, ganz im Nordwesten Kolumbiens, der in die Karibik mündet. Kein Fluss, aber für Postkartenmotive. Er wird eindrücklich beschrieben, schon auf den ersten Seiten, als breiter Strom aus schwarzer Erde, der oft über die Ufer tritt und im Inneren des Urwalds, also anders als der Amazonas, etwa nichts spiegelt. So dunkel ist seine Farbe, so schwarz. An diesem Fluss regnet es oft, dann wieder brennt die Sonne unerbittlich, und vor allem die Afrokolumbianer. Die kolumbianische Bevölkerung lebt am und vom Atrato, und wir begegnen einigen der Menschen dort auf einer mehrtägigen Reise entlang dieses Flusses.
Und das heißt, der Roman gibt einem so einen Einblick in das Leben dieser afrokolumbianischen Gesellschaft dort in dieser Region?
Es steht nicht im Zentrum, aber wird doch wie nebenbei ganz eindrücklich gezeichnet, welche Armut hier herrscht und auch wie wenig Perspektiven. Der Fluss bestimmt das Leben, das nicht einfach ist. Die meisten leben vom Ertrag des Flusses. Ich hatte es gesagt. Die Ich-Erzählerin allerdings baut Bilderrahmen und bastelt Blumen aus Stoff für Hochzeiten und andere Feste. Und sie trifft auf diesem langen, schmalen Boot eine Handvoll weiterer Passagiere, die mit all ihren Habseligkeiten ankommen, aber auch mit Lebensmitteln, Kleidung, lebenden Hühnern, Kochtöpfen, Schulbüchern, und nachts es wird Stationen gemacht an Dörfern entlang des Wegs, wo es nicht immer etwas zu essen gibt, die Leute sich dann aber gegenseitig behelfen. Und was sehr auffällt, ist, wie die Autorin immer wieder die Schönheit der dunkelhäutigen Menschen zeichnet, beschreibt mit Vokabeln, die ihr, einer weißen Kolumbianerin, von manchem auch den Vorwurf eingebracht haben, sie betreibe positiven Rassismus. Wenn also der kaffeebraune Fluss mit der kaffeebraunen oder schwarzfarbenen Hautfarbe der Menschen verglichen wird.
Ich würde gerne erstmal nochmal verstehen, was für eine Gesellschaft denn da unterwegs ist. Also Sie haben gesagt, ein Boot ist unterwegs mit der Ich-Erzählerin, mehrere andere Menschen. Also ist das so eine abgeschlossene Gruppe, wo es auch um die Beziehung untereinander geht, eine Art Reiseerzählung auch den Fluss entlang?
Also es ist im Zentrum erstmal diese Ich-Erzählerin, die Frau, die eine Frau, die weiß ist, namenlos, und sie reist in Begleitung ihres Sohnes, und auch seinen Namen erfahren wir nicht. Das macht aus den beiden so eine Art archetypisches Mutter- und Kind-Verhältnis. Er ist 6 Jahre alt und zwar ein dunkelhäutiger Junge, und Grund der Reise nach Bella Vista auf diesem schmalen Boot mit etwa 10 anderen Menschen ist das Wiedersehen mit der leiblichen Mutter des Kindes, auf deren Wunsch vor Jahren hatte sie der Ich-Erzählerin dieses Baby in die Hand gedrückt mit den Worten, sie habe schon 3 Kinder. Das und anderes, vor allem aus der Kindheit der Ich-Erzählerin, erfahren wir aus Rückblenden. Es ist also kein geschlossener Kreis, sondern es oszilliert zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und diese Rückblenden erfahren wir zum Teil durch Fragen einer mitreisenden Afro-Kolumbianerin namens Carmen Emilia, die neben der Ich-Erzählerin im Boot sitzt. Und je näher dieses Boot dem Ziel in Bella Vista kommt, desto mehr wachsen die Ängste dieser Ich-Erzählerin, das Kind zurückgeben zu müssen an die leibliche Mutter. Und Fragen wie zählen Blutsbande mehr als diese gemeinsam verbrachten Jahre, diese tiefe Freundschaft und Nähe zwischen Mutter und Kind werden immer größer.
Also auch ein Roman über Mutterschaft dann, ja?
Es ist auf jeden Fall ein zentrales Thema, die Mutterschaft, die ganz in unterschiedlichsten Motiven entwickelt wird. Also das Verhältnis zur eigenen Mutter taucht auf, aber es geht auch um 2 Frauen, 2 Schwestern auf dem Boot, von denen die eine während dieser Fahrt auf dem Fluss, auf einer sehr beschwerlichen Fahrt, eine Fehlgeburt erleidet und dann in einem Dorf, wo Nonnen sie aufnehmen, verblutet. Und dieser Tod ist nur ein dunkler Vorbote für das, was dann am Ende des Romans passiert. Da wird auch ein tatsächlich geschehenes Ereignis aufgegriffen aus dem Jahr 2002. Bei diesem Ort Bella Vista, der hier ja auch namentlich genannt und verwendet wird, gab es 2002 ein großes Massaker durch FARC-Rebellen. Und Gewalt ist also auch ein Thema, die Angst vor diesen Männern und Frauen, die da immer in ihren Uniformen irgendwann mal am Fluss auftauchen. Und last but not least ist das große Thema dieses Romans Zugehörigkeit. Denn diese Leihmutterschaft der Weißen für einen dunkelhäutigen Jungen hatte der Ich-Erzählerin auch eine Art Teilhabe in der Gemeinschaft der Afro-Kolumbianer verschafft. Und wir erfahren, wie sehr sie darunter gelitten hatte, als Kind eben nicht dazu zu gehören.
Jetzt haben Sie vorhin ja schon mal gesagt, bei der Beschreibung mancher Figuren, das ist so ein bisschen problematisch vielleicht, weil es so einen positiven Rassismus in sich birgt. Wie würden Sie überhaupt sagen, wie erzählt Lorena Salazar diese Geschichte?
Ja, trotz dieses Vorwurfs der kulturellen Aneignung denke ich, dass es wirklich ein lesenswertes Buch ist, und das liegt vor allem an diesem Ton. Also es ist eine sehr bildreiche, eine sehr sinnliche Sprache, und die orientiert sich ein bisschen auch am Klang und Rhythmus mündlicher Tradition. Sie listet konkret am Ende des Romans gleich mehrere lateinamerikanische Wiegen- und Totenlieder auf, namentlich, und auch 2 Gedichte, die ihrer Meinung nach über dem Buch schwebten, während sie es schrieb. Und dieses schwebende, auch manchmal geheimnisvolle, unruhige, das vielleicht sogar mit dem Rhythmus des Atrato zu tun hat, das macht dieses Buch reizvoll.
Das Buch Der Fluss ist eine Wunde voller Fische, der erste Roman der Autorin Lorena Salazar, aus dem Spanischen übersetzt von Grit Weihrauch. Im Blumenbach Verlag ist das Buch erschienen, mit 176 Seiten. 20 € ist der Preis. Vielen Dank an Olga Hochweß. Und jetzt haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur ein Buch für den Zweifel am Start. Der komplette Titel des Buches geht so: Für den Zweifel, Gespräche mit Thomas Stressle, geführt von Caroline Imke, der bekannten Journalistin. Und dieses Buch will uns der Leipziger Buchhändler Ansgar Weber empfehlen, von der Buchhandlung Seitenblick in Leipzig. Guten Tag, Herr Weber.
Guten Tag.
Gespräche mit Thomas Stressle. Ich muss erst mal zugeben, dass mir der Name gar nichts sagt. Thomas Stressle, wer ist denn das?
Literaturwissenschaftler, also mir sagt der Name deswegen was, weil ich mal ein schönes Büchlein, ich glaube bei Hansa erschienen vor Jahren, Gelassenheit, so ein essayistisches Buch über Gelassenheit gelesen habe.
Und was für ein Gespräch wird hier jetzt geführt zwischen Thomas Stressle und Caroline Ehmke?
Also es besteht aus 5 längeren Gesprächen mit entsprechend 5-mal anders zugeschnittenen Themen. Ich würde vielleicht jetzt inhaltlich, wenn ich von diesen 5 Themenabschnitten ausgehe, würde ich sagen, also ich habe das ganze Buch wirklich sehr gerne, sehr gespannt gelesen, aber ich würde vielleicht hervorheben, das erste Kapitel, das heißt Erzählen trotz allem, wo es darum geht, sozusagen von der Grundüberzeugung Caroline Ehmkes, dass man dass alles der allgemeinen Verständigung zugeführt werden kann, also auch Leid und Unsägliches, sage ich mal, und wie so ein solches Erzählen möglich ist. Also das ist das eine Thema, was mir das eine Kapitel, was mich besonders beeindruckt hat. Und vielleicht am Ende noch, da kommt auch noch mal sozusagen der Titel, wenn man so will, dieses intellektuelle Selbstverständnis von ihr, also auch sich selbst stark zu fragen, auch ihre eigene Position zu hinterfragen. Und das Thema ist dort, wie die Diskussions- und die Selbstverständigung in einer Demokratie möglich ist und was diese gefährden kann. Auch das würde ich jetzt nochmal bei den 5 Themen, die ich allesamt interessant fand, hervorheben. Generell war es schön, so ein bisschen, ich bin jetzt keine Caroline Ehmke-Kennerin vorher gewesen, ich habe das eine oder andere gelesen, aber längst nicht alles, so biografische und intellektuelle Prägungen so ein bisschen mitzukriegen.
Die und, fügt sie ein in ihre Fragen dann in diesen, oder in das Gespräch, ihre eigene
also
Prägung?
Das kommt immer mal vor. Mhm. Also das ist sozusagen jetzt nicht auf 1 der 5 Kapitel besonders beschränkt, da kommen immer mal, sei es jetzt Frankfurter Schule, sei es das Musikalische, sei es das Elternhaus, da kommen, sei es Lehrer, da kommen ganz unterschiedliche Prägungen. Das fand ich auch nicht schön zu lesen.
Das Buch Für den Zweifel, Gespräche mit Thomas Stressle von Caroline Ehmke im Kamper Verlag ist das erschienen. Dann haben Sie noch ein Sachbuch für uns, da geht es jetzt um Literatur ausdrücklich, ein Buch von Helmut Böttiger, Jahre der wahren Empfindung, die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Wir kennen hier im Deutschlandfunk Kultur Helmut Böttiger oft als versierten Kritiker, haben wir den hier mit an Bord. Was schätzen Sie denn an ihm als Erzähler von Literaturgeschichte wie in diesem Buch?
Also gut, ich kenne ihn jetzt auch so ein bisschen natürlich, auch vom Radio ab und zu. Hier geht es um die 70er Jahre. Also er spannt da ein sehr breites, faszinierendes Panorama auf. Das Buch besteht aus über 25 Kapiteln, in denen oft einzelne Autorinnen, Autoren markant porträtiert werden. Also das geht sehr weit. Das geht von den jüngeren Autoren der damaligen Zeit, Peter Schneider, Peter Handke, Nicolas Born, auch heute unbekanntere, sag ich mal, vorsichtig Jürgen Theobaldi, über Peter Weiß, Uwe Jonsson, Autorin der DDR, Christa Woll, Franz Fühmann, Fritz, Rudolf Fries, bis zu Günter Grass und Heinrich Böll und Arne Schmidt, also arrivierteren Autoren. Also ein sehr weites Feld spannt er in 25 immer jeweils auf die Autoren und auf deren Werke zugeschnittenen Kapiteln. Und das Schöne ist, dass zum einen ist es sehr differenziert, es ist sehr kundig, man erfährt immer jeweils viel über Person und Werk. Und zum anderen ist der ganze Ton von Helmut Böttiger ist sehr lebendig, ist ja passioniert, kann man sagen, fast engagiert. Ich würde auch sagen, würde ich mich trauen zu sagen, hängt auch mit der Zeitgenossenschaft. Also er war, denke ich, in den 70er Jahren auch so weit, dass er das teilweise aus der Nähe schon verfolgen konnte. Er hängt womöglich auch mit der Zeitgenossenschaft von ihm zusammen. Und es macht Lust auf Wieder- und Neuentdeckungen. Also man hat einfach Lust, bestimmte Bücher erstmals oder wieder zu lesen. Mir ging es so mit Peter Weiß, Ästhetik der Widerstand, dachte ich, ach, das habe ich in den 90ern mal gelesen, jetzt hätte ich echt Lust, es wieder zu lesen. Oder Treffen in Techte von Grass, dachte ich nach dem Buch, ach, das müsste ich mal lesen.
Dann bin ich gespannt, ob Sie dazu kommen, denn als Buchhändler haben Sie ja auch das eine oder andere Aktuelle zu leben, der Fluch zu lesen, der Fluch Ihres Berufes. Also Helmut Böttiger über die literarischen 1970er Jahre, die Jahre der wahren Empfindung. Das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen. Und dann, Herr Weber, wollen Sie uns noch einen ukrainischen Autor empfehlen, nämlich Valerian Pitmohilny. Die Stadt heißt der Roman von ihm, den Sie uns ans Herz legen wollen. Ich habe mich ein bisschen informiert über den Autor. Der hat am Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, ist nur 36 Jahre alt geworden. Er wurde aus der Ukraine nach Russland deportiert und dort in den 30er Jahren erschossen. Sein Roman Die Stadt, was ist das jetzt für ein Buch?
Es gibt eine männliche Hauptfigur, die in den 1920er Jahren vom Land nach Kiew kommt, um zu studieren. Die Person ist Teil der gesellschaftlichen Umwälzung, die vonstatten geht. Teil auch der neuen Elite, die da sozusagen ermächtigt werden soll. Zu dieser Zeit gehört neben der Sowjetisierung auch die Ukrainisierung, also auch sozusagen kulturelle, sprachliche Ebenen sollen sozusagen stärker, darauf soll stärker eingegangen werden zu dieser Zeit. Und jetzt folgt man dieser Figur, eigentlich, ich glaube, es sind nur 1,5 Jahre, also es ist sehr dynamisch erzählt. Es hat auch was Ungebärdiges, es ist sprachlich mitunter originell, es kann auch immer wieder eine überraschende Ironie auftauchen. Das ist das eine. Andererseits gehorcht schon im Plan, würde ich sagen, also was so die Station des Helden in Anführungsstrichen angeht, was die Partnerin angeht, der Wohnort, die soziale Stellung, das Prestige sozusagen oder der Status, das verändert sich, glaube ich, schon nach einem gewissen Plan, den der Autor im Kopf hatte. Und gleichzeitig bleibt aber auch alles von so einer gewissen Fraglichkeit umgeben. Und vielleicht kann man insgesamt sagen, er steigt so peu à peu auf und gleichzeitig macht so ein bisschen den Eindruck, ohne dass das entschieden wird, würde ich sagen, dass er sich von den gesellschaftlichen Idealen, denen er eigentlich entstammt, dem Ländlichen, dem Kollektiven, dass er sich davon eigentlich eher entfernt.
Der Roman Die Stadt von Valerian Pitmohilny, jetzt erstmals auf Deutsch erschienen, nämlich im Gogols Verlag. Das waren 3 Empfehlungen von Ansgar Weber von der Buchhandlung Seitenblick in Leipzig. Haben Sie vielen Dank dafür, Herr Weber.
Gerne.